Ich bin gerade von der Arbeit gekommen. Ich weiß noch gar nicht, was mich erwartet. Ich lasse es auf mich zukommen.
Ich bin total offen. Ich erwarte viele Trainer und gute Kontakte.
Ich erwarte einen spannenden Abend mit interessanten Gästen, einen interessanten Vortrag und aktives Netzwerken.
Ich lasse mich überraschen.
Lassen Sie sich auch überraschen von der 5. Folge Pod4U, dem Podcast der Gabal Regionalgruppe Berlin-Brandenburg. Wir möchten Ihnen wieder einen Einblick des letzten Gabal-Abends vom 14. Februar 2017 geben und wünschen Ihnen einen Impuls für Ihre Arbeit durch diesen ausgewählten Mitschnitt. Die dabei waren, laden wir ein zum Wiederhören und allen möchten wir Lust auf die nächste Veranstaltung machen. Mein Name ist Brigitte Hagedorn. Richard Häusler war wieder unser Gastgeber und wir konnten die schönen Räume, die Stratum Lounge, nutzen. Dina Weiler und Ann-Kathrin Wingenbach begrüßten die Gäste und gaben einen Überblick über die folgenden 2 Stunden.
Herr Rothe, ich sage gerade nicht mehr ganz so viel zu Ihnen. Ich denke, das können Sie viel besser machen. Deswegen Ihre Bühne. Bitte sehr.
Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Weiler. Ich habe etwas mitgebracht, von dem ich hoffe, dass es Sie interessiert, muss ich sagen. Von dem ich es aber nicht weiß. Und Sie können mir nachher in der Diskussion ganz gerne ehrliches Feedback geben. Denn anders als es da belautbart wird, spreche ich auch über Webtechnologien, ein bisschen auch über Training. Und ich habe die Überschrift gewählt, Educational Service Engineering, was das genau ist, das werde ich gleich sagen. Und ich möchte vor allem über Digitalisierung sprechen. Ich werde heute eine Menge Buzzwords benutzen und zwar mit voller Absicht. Und ich habe mir überlegt, ich tue das zum einen von meinem Hintergrund vielleicht ganz kurz, wer bin ich überhaupt und wieso spreche ich hier? Ich bin aktuell Postdoc am Department Wirtschaftsinformatik der Freien Universität Berlin. Das heißt, ich setze mich sehr viel mit Technik auseinander und wie Technik in die Wirtschaft kommt und wie Technik Wirtschaft auch gestaltet. Und besetze ab demnächst, ich warte nun jederzeit auf die Unterschrift, eine Juniorprofessur für Educational Service Engineering, der Titel dieser Präsentation, und IT-Entrepreneurship. IT-Entrepreneurship vor allem deswegen, weil ich seit circa 3 Jahren die Entrepreneurship Education FU Berlin koordiniere. Das heißt, relativ viele Lehrveranstaltungen in der Gründungslehre begleite oder auch selber durchführe. Zu meinem heutigen Vortrag. Ich habe den in 4 Teile sortiert und in all diesen Teilen werden so ein paar Buzzwords drin vorkommen. Digitalisierung, ich werde zu OER etwas sagen, zu Sprints und Booksprints. Ich glaube, das war so die ursprüngliche Idee, warum ich auch herkommen soll. Ich werde ein bisschen was zu Analytics sagen und zu MOOCs und ich hoffe, ich binde das alles irgendwie zu einem netten Paket zusammen. Ganz kurz starte ich mit, was ist überhaupt Educational Service Engineering, und dann will ich mich vor allem mit Digitalisierung beschäftigen. Also heißt, wie verändert Digitalisierung eigentlich uns? Uns heißt unsere Bildungsbranche. Und wir werden hoffentlich sehen, dass sich unsere Bildungsbranche, also meine in der Hochschule und ihre in der Unternehmenslandschaft, so zunehmend aneinander teilweise auch annähert. Ganz kurz zur Lehre und Educational Service Engineering. Also Lehre, das war ja vor so 100 Jahren, am Anfang des 20. Jahrhunderts, sah die wahrscheinlich noch so aus. Da saßen diese ganzen willfährigen Schüler, Studenten, vielleicht Mitarbeiter, die aufmerksam der Person, die dort vorne als Experte steht, willfährig zugehört haben und aufgeschrieben haben, was sie dann so sagt. So, das war das Lehrverständnis des frühen 20. Jahrhunderts, Ende des 19. Jahrhunderts. Heutzutage sieht Lehre in aller Regel vollkommen anders aus. Also vor allem in der Hochschullehre, da wo ich hauptsächlich beschäftigt bin, ist Lehre, sieht wahrscheinlich eher so aus. Da gibt's einen Rechner, den die Studierenden verwenden, also einen Laptop, ein Smartphone oder irgendwelche andere Form von Technologie, die tief in die Lehre eingebettet wird. Und der Lehrende heute ist in aller Regel nicht mehr, zum Glück nicht mehr der Professor, der Vorlesende, der vorne steht und sein Wissen in die Menge verbreitet, die das dankbar aufnimmt, sondern ist in aller Regel häufig ein Coach, jemand, der dabei unterstützt, jemanden auch durch einen Lernprozess zu führen und gemeinsam mit jemandem etwas Neues an Wissen zu entwickeln. Unsere Aufgabe als Lehrende oder meine Aufgabe sehe ich dabei im Sinne eines Educational Service Engineering. Das heißt, ich verstehe die Lehre als auch eine Dienstleistung. Und eine Dienstleistung bedeutet im Kern, dass wir die Lehre systematisch gestalten können. Und zwar mit Methoden, mit Modellen, die wir anwenden können. Man kann Lehre systematisiert gestalten und zwar ganz im Sinne, wie wir auch andere Dienstleistungen gestalten würden. Man kann zum Beispiel sagen, also wenn ich diesem Modell jetzt folgen würde, könnte ich sagen, also ich kann mir so ein Lernszenario anschauen, wie stelle ich mir abstrakt eine Lehrveranstaltung vor, Beispielsweise, wie stelle ich mir abstrakt eine Grundlagenlehrveranstaltung vor und kann mir vorstellen, okay, vielleicht gibt es eine erste Einführungsphase, dann wird das Wissen etwas stärker einmassiert und in einer dritten Phase erproben wir dieses Wissen vielleicht in einer Fallstudie beispielsweise. Und diese abstrakte Vorstellung kann ich jetzt anwenden auf verschiedene Lernarrangements. Also konkrete Realisierung. Beispielsweise könnte ich diese abstrakte Vorstellung einmal für Masterstudenten anwenden. Ich könnte sie einmal in der Weiterbildung für MBA-Studenten beispielsweise anwenden. Und könnte auch immer wieder auf gleiche Lehrmaterialien zurückgreifen, die ich jedoch jeweils anpasse an die Zielgruppe, die da direkt vor mir sitzt. Also natürlich würde ein MBA an mich eine ganz andere Erwartung setzen als ein Bachelorstudent, der gerade frisch vom Abitur kommt. Also vor diesem Hintergrund möchte ich eigentlich diese Präsentation oder mein Vortrag eigentlich auch sehen. Die Lehre ist eine Dienstleistung, die wir systematisch gestalten. Und als allererstes, wenn wir zum Thema Digitalisierung und Lehre sprechen, möchte ich über den sogenannten Elephant in the Room sprechen, also den Elefanten im Raum. Ich hoffe, jedem ist der Begriff MOOC schon mal untergekommen. Massive Open Online Course. Jemand, das ist nicht ein Begriff oder zumindest nicht ganz klar. Kein Problem. Massive Open Online Course ist ein Trend, der so in den 2011 hat er zumindest die Universitäten, sag ich mal, überflutet. Jede Universität hatte plötzlich das Gefühl, Vorsicht, ich muss jetzt hier reagieren. Massive Open Online Course bedeutet massiv, also großzahlig, offen, jeder kann daran teilnehmen. Online, das heißt, es findet im Web statt und Course ist ein Kurs. Jeder kann online einen Kurs vollziehen. Warum hat das die Universitäten 2011 so stark bewegt oder heute immer noch teilweise? Weil plötzlich solche Universitäten wie Harvard, Stanford, Berkeley, all diese großen Universitäten plötzlich anfingen, ihre Lehre entgeltfrei ins Netz zu stellen. Und da kann man sich natürlich schon die Frage stellen, okay, wenn die das machen, ist das ja schon etwas merkwürdig, denn normalerweise bezahle ich für so einen Masterstudiengang in den USA mal eben $100.000 pro Jahr, zumindest in Harvard. Und das hat die Universitätslandschaft und teilweise auch die Unternehmenspraxis stark bewegt. Ich werde ein bisschen was über MOOCs sagen, weil die so immer wieder als Digitalisierungstreiber betrachtet werden. Und ich glaube, das sind sie tatsächlich, aber anders als die Universitäten das heute sich vorstellen. Deswegen würde ich ganz mal anfangen, am liebsten darüber zu sprechen. Denn die Geschichte der MOOCs ist die Geschichte einer Digitalisierung der Lehre. Ich habe dazu eine Einzelfallstudie durchgeführt und zwar mit der Plattform Udacity. Udacity ist die Plattform, mit der dieser MOOC-Hype losging. 2011 haben die Gründer von Udacity, Sebastian Troon und ein Mitgründer von ihm, er damals Professor an Stanford und gleichzeitig Mitarbeiter bei Google, einen Kurs online gestellt. Und zwar seinen Kurs zu Artificial Intelligence, entgeltfrei ins Netz als Professor. Und er hatte das Glück, dass 160.000 Studierende aus 190 Ländern sich an diesem Kurs anmeldeten. Jetzt kann man sich vorstellen, was das für eine Auswirkung ist. 160.000 Studierende sitzen normalerweise nicht in seiner Vorlesung. 2015 hat er diesen einen Kurs bis zu einer Plattform weiterentwickelt, wo mittlerweile 90 verschiedene MOOCs angeboten werden und insgesamt über 4 Millionen Studierende erreicht werden. Also Studierende und Lernende im weitesten Sinne. Das heißt, sie haben hier etwas aufgebaut, was in einem Größenverhältnis steht, das bislang relativ unbekannt war. Und Udacity ist mittlerweile nicht die einzige Plattform, aber sie ist die erste, deswegen habe ich mich insbesondere mit der jetzt auseinandergesetzt. Und ich glaube, dass diese Fallstudie ein ganz interessanter Fall auch für uns ist. Es beginnt damit, dass Sebastian Troon sagt, okay, warum entkopple ich eigentlich nicht den Lehrenden vom Hörsaal? Das ist für viele, die irgendwie mal Online-Lehre gemacht haben und mal Videos von ihrer eigenen Lehre gemacht haben, eigentlich gar nicht so neu. Neu ist nur, erstens, das ist ein Stanford-Professor, damit hat er eine etwas größere Legitimation und Außenwirkung mit Sicherheit. Und neu war auch, dass er es verbunden hat mit einer Form von Quiz, die es in der Form noch nicht so ganz gab. Also er hat eine Technologie benutzt, um den Lehrenden vom Hörsaal zu entkoppeln, indem er einfach seine Vorlesung aufgezeichnet hat und Quizzes hinzugefügt hat. Sie hatten Glück, es gab relativ viele Studierende und diese Studierenden oder Lernenden begannen, eigene Lösungen zu bauen. Also manche haben Diskussionsforen aufgesetzt, einige haben sich lokal getroffen, haben sogenannte Meetups verwendet, um sich lokal zu treffen und Lerngruppen zu bilden. Und Udacity sah das und hat das zusehends integriert in ihre eigene Plattform. Sie haben also eine digitale Plattform aufgebaut, um nicht nur den einen Kurs anzubieten, sondern ganz viele. Und ganz am Anfang sagten sie noch, we believe university-level education can be both high quality and low cost. Es geht also um universitäre Lehre, sie wollen universitäre Lehre ersetzen oder ergänzen durch niedrige Kosten und hohe Qualität, wie auch immer das zusammenbringt. 2012 bis 2013 vollzogen sie noch einen weiteren Wandel. Sie haben ihr Mission Statement sogar noch vertieft. Wir glauben, universitäre Lehre ist ein Basic Human Right. Also es ist etwas, wir Stanford bringen die Lehre in die Welt und machen sie jedem verfügbar und schaffen es damit vor allem beispielsweise in Schwellenländern oder in Dritte Weltländern eben Lehre verfügbar zu machen, die andererseits nicht verfügbar wäre. Was sie gemacht haben, ist, sie sorgten für einen weiteren technischen Wandel. Sie benutzten ihre Technologie, die sie haben, um Kurse jetzt nicht nur anzubieten, sondern auch noch zu zertifizieren. Man konnte jetzt online Tests ausfüllen. Wenn ein Test erfolgreich gewesen ist, bekam man am Ende des Tages ein Zertifikat. Das mussten sie teilweise auch machen, denn sie stellten fest, sie haben Venture Capital bekommen, das heißt, sie hatten Investoren, sie waren privatrechtlich aktiv, also irgendwie muss man ja auch wieder das Geld zurückgeben. Das heißt, irgendwo muss ein Geschäftsmodell her und diese Kurszertifizierung war der erste Weg zu einem Geschäftsmodell. Problem nur, sie entkoppelten mehr und mehr Kerndienstleistung der Hochschulen. Die Hochschulen waren da eigentlich ganz so begeistert. Daneben, dass sie nicht nur begeistert waren, dass sie Zertifikate abgeben mussten, waren sie auch nicht sehr begeistert von der Art der Lehre, die sie dort sahen. Denn die war so ganz anders als Hochschullehre, wie sie bislang vonstatten ging. Ende 2013, Anfang 2014 kam es zu einer interessanten Aussage von dem Gründer von Udacity. Dieser Gründer von Udacity, Sebastian Troon, sagt: Wir haben hier ein lousy Product. Meine MOOC-Plattform, an der ich jetzt 3 Jahre arbeite, ist ein lousy Product. Wir haben kein Geschäftsmodell und das, was wir hier machen, funktioniert schlichtweg nicht. Sie haben da einen sehr interessanten Wandel vollzogen und das ist der Punkt, wo ich sage, ich glaube, hier nähern sich plötzlich Hochschule und Unternehmenslandschaft sehr stark an. Sie haben nämlich gesagt, plötzlich geht es nicht mehr um Higher Education, sondern um Lifelong Learning, Lifelong Experiences. Education should empower students to succeed not just in school, also nicht nur in der Universität, sondern sie sollen im Leben Erfolg haben. Wir adressieren plötzlich nicht mehr Studenten, sondern Personen, die schon raus sind aus der Universität, die also eigentlich schon im Unternehmen stecken. Und um denen einen zusätzlichen Anreiz zu setzen, bieten sie nun nicht nur mehr Zertifikate an, sondern auch noch Abschlüsse, sogenannte Nano-Degrees. Plötzlich kann man von einem Privatunternehmen, wie zum Beispiel von AT&T oder von Google, einen kleinen Abschluss bekommen, wie so einen kleinen Master. Und der Sebastian Troon, der brachte das sehr stark auf den Punkt, indem er sagte, okay, wir stellten fest, die Universitäten, es war sehr schwer, mit denen zu arbeiten, also sagten wir, warum, hier steht, let's ditch all the university essentially, also warum werfen wir nicht einfach die ganze Universität von Bord? Wozu brauchen wir die eigentlich noch? Und das ist eine ganz interessante Aussage, wenn man sich überlegt, MOOCs, das war ein Hype 2011, der insbesondere in der universitären Landschaft diskutiert wurde. Und ich glaube, nicht vor dem Hintergrund, dass MOOCs irgendwann mal dazu kommen, die Universität komplett zu ersetzen. Was wir sehen, und das ist ebenfalls ein ganz interessanter Punkt, ist, Udacity begann mit Lehrenden aus verschiedenen Universitäten. Man kann das jetzt hier schlecht lesen, ist aber auch nicht so schlimm. Insbesondere gab es Professoren von Stanford, von anderen Universitäten in den USA, die dort die Lehre angeboten haben. Heutzutage gibt es eine Vielzahl mehr Kurse, eine Vielzahl mehr Lehrender, die dort aktiv werden. Und wenn wir uns heute anschauen, woher kommen eigentlich diese Lehrenden, die auf dieser Plattform aktiv waren, waren es damals noch, sage ich mal, 6 Professoren von Hochschulen und zwei Personen, die aus einem Privatunternehmen kamen. Und heutzutage sind es 51 Personen, die aus Privatunternehmen kamen und 34 von Hochschulen. Das heißt, die Lehrenden, die in den MOOCs bei Udacity aktiv sind, sind keine Professoren. Das sind Personen von Google, AT&T, 23andMe und all diesen verschiedenen Silicon Valley-Unternehmen. Und das ist tatsächlich ein Ergebnis dessen, dass Udacity das Bildungswesen technologisch in die Lage versetzte, die Lehre von der Universität zu entkoppeln. Und das ist da ein relativ interessanter Case, meiner Meinung nach. Betrachten wir heutzutage, wie wir Technologie in der Lehre einsetzen, und zwar nicht nur in MOOCs, sondern auch in anderen Kontexten, sehen wir, dass wir heutzutage eine Vielzahl verschiedener Webtechnologien haben, die wir einsetzen könnten. Ich kann jetzt gar nicht auf all diese verschiedenen Logos hier eingehen, die jetzt hier genannt werden, aber ich könnte mir vorstellen, ich kann beispielsweise, der eine oder andere wird vielleicht mit Lernmanagementsystemen vertraut sein, wie beispielsweise Moodle oder Blackboard, da sind zwei MOOC-Anbieter auch genannt, wo ich den kompletten Lernprozess irgendwie technologisch abbilden möchte. Ich kann Videos verwenden, um meine Vorlesung beispielsweise abzubilden oder um meine Trainings im Web zu platzieren. Beispielsweise, indem ich meine Präsentation einfach aufzeichne oder vielleicht sogar YouTube verbreite. Ich kann Gruppendiskussionen online führen. Ich kann Gruppenarbeiten online vollführen, also Gruppendiskussionen beispielsweise. Ich habe Studierende, die sich gerne in WhatsApp-Gruppen austauschen oder in Facebook-Gruppen austauschen. Das machen die teilweise selbst, teilweise gesteuert. Ich kann Gruppenarbeiten beispielsweise in Google Docs oder sowas herausgeben, sodass man online alles erarbeiten kann. Es gibt eine Vielzahl verschiedener Software für Web-based Trainings, für Quizzes und verschiedene Übungen, die ich in verschiedenen Kontexten anwenden kann. Hier sind jetzt einige vorgehoben. Ein Beispiel, das sehr spezifisch ist, beispielsweise ein Startup, das ich mit unterstütze, CanHub, das sich explizit auf dieses Thema Anatomie und Gesundheitswesen beispielsweise fokussiert. Aber es gibt davon eine ganze Reihe mehr. Und dann ein ganz interessanter Punkt, ich will ihn hier nur ganz kurz hervorheben. Das Thema E-Portfolio wurde lange in der E-Learning-Branche diskutiert. Ist E-Portfolio ein Begriff? Wahrscheinlich nicht, zu Recht. Genau, also E-Portfolio wurde nämlich unter den Experten in der E-Learning-Branche breit diskutiert, ist aber nie gestartet wirklich. Die Idee war irgendwie, wir bräuchten doch irgendwas, wo wir diese ganzen Abzeichen, die wir in den ganzen E-Learning-Kursen irgendwo auch online darstellen können. Wo wir zeigen können, guck mal, ich habe schon an 15 Kursen teilgenommen und das erfolgreich. Das ist aber nie so wirklich gestartet. Interessanter Punkt ist, seit neuestem gibt es das allerdings. In Plattformen LinkedIn und Xing sind allerdings wahrscheinlich schon ein Begriff. Das sind ja Netzwerke, auf denen sich eigentlich Personen Arbeitnehmer austauschen, und zwar ihre Lebensläufe gegenseitig zeigen und ihre Visitenkarten austauschen. Und diese Plattformen bieten mittlerweile einen Bereich an, in dem man zeigen kann, welche Kurse man gemacht hat. LinkedIn beispielsweise bietet tatsächlich mit der Plattform, die ich vorhin gezeigt habe, Udacity, eine tiefe Integration an. Wenn ich einen Kurs auf Udacity erfolgreich hinter mich gebracht habe, wandert eine sogenannte Badge automatisch in das LinkedIn-Profil ein, wenn ich das möchte. Und dann kann ich zeigen, guck mal, auf Udacity habe ich einen 3-Monats-Kurs zum Thema Machine Learning gemacht. Und plötzlich werden diese Plattformen, die wir bereits alle kennen und nutzen, zu einem sogenannten E-Portfolio. Was wir hier sehen, sind eine Vielzahl verschiedener Technologien, die wir die den Lernprozess abbilden, also eigentlich dem Studierenden oder dem Lernenden helfen. Auch wir als Trainer können mittlerweile unterstützt werden. Auch der Lehrprozess kann mittlerweile unterstützt werden. Beispielsweise, ich wurde ja eingeladen zu dem Thema L3T. L3T ist ein Projekt, was ich seit einigen Jahren eigentlich unterstütze. Es wurde gegründet in Graz in Österreich von Martin Ebner und Sandra Schön. Und die beiden sind relativ bekannt in der E-Learning-Szene, relativ bekannt auch in der sogenannten OER-Szene, also Open Educational Resource-Szene. Sie haben sich damals auf den Weg gemacht und haben gesagt, wieso können wir eigentlich nicht zusammen mit all diesen Experten, die in Deutschland und Österreich verteilt sind, nicht gemeinsam ein Lehrbuch entwickeln? Und genau das haben sie gemacht. Also wir haben gemeinsam mit, ich glaube, insgesamt an acht verschiedenen Standorten in Gesamtdeutschland und Österreich verteilt, haben wir gemeinsam ein Lehrbuch entwickelt, das sogenannte L3T, L3T 2.0. Da war ich dann intensiv vor allem mit dabei. Und wir haben es geschafft, sozusagen ein Lehrbuch für Lehrende anzufertigen zum Thema E-Learning, wo wir verschiedene E-Learning-Elemente zum einen dargestellt haben und zum anderen auch Konzepte dargestellt haben, die sich in diesem großen Themenkomplex darstellen. Und dieses Lehrbuch ist frei im Netz verfügbar, das heißt, es steht unter einer CC BY-Lizenz, die jeder verwenden kann. Und eine andere Plattform, an der ich jetzt seit 2-3 Jahren mitentwickle und die ich derzeit mit einem Team zu einer Ausgründung bringen möchte. Das ist so, diese Plattform nennt sich BYCOKIT. Wir haben uns die Frage gestellt, okay, wir unterstützen jetzt den Lernprozess so sehr stark. Wir haben uns jetzt sehr stark darauf fokussiert, wie schaffen wir das, Studierende in Kontakt mit Lehrenden treten, wie schaffen wir es, Diskussionen zu fördern und so weiter und so fort. Aber wir haben uns nie so richtig über den Lehrprozess unterhalten. Wieso bilden wir eigentlich nicht den Vorbereitungsprozess viel besser ab? Wieso schaffen wir es nicht, dass wir den Austausch von E-Learning-Materialien beispielsweise mal zeitgemäß verwirklichen können? Und das vielleicht auch noch verbunden mit der Möglichkeit, Kurse zu planen. Also tatsächlich, wenn ich zum Beispiel sehe, okay, hier macht jemand eine interessante Veranstaltung zum Thema Konsens beispielsweise, vielleicht möchte ich das ja auch machen. Ich gucke mir an, wenn diese Person mir seine Veranstaltungsplan zur Verfügung stellt und die Materialien zur Verfügung stellt, kann ich mir diese Veranstaltung nehmen und kann sie vielleicht an meine Bedürfnisse und meine Zielgruppe anpassen, um sie dann selbst mit anzubieten. Natürlich unter der Voraussetzung, dass die Person das auch auf dieser Plattform bereitstellt. Das ist eine Plattform, wie gesagt, nennt sich BYCOKIT. Ich hoffe, dass ich nachher habe ich dazu auch nochmal den Link. Und dann kommen wir zum dritten und letzten Punkt. Wenn wir Lehre als Dienstleistung verstehen, können wir es auch professionell als Dienstleistung verstehen. Wenn wir über Dienstleistungen heutzutage nachdenken, also wenn wir zum Beispiel rausschauen, wie geht ein großer Verlag beispielsweise an eine Publikationsdienstleistung heran, da ist es ja nicht mehr so, dass ich mir Gedanken mache, was vermutlich meine Leser ganz gerne lesen würden, sondern ich werde intensiv Marktforschung verwenden, ich werde intensiv Daten analysieren. Und wenn wir all diese Webtechnologien einsetzen, können wir auch wir in der Lehre das. Auch wir in der Lehre können diese verschiedenen Datenpunkte nutzen, um herauszufinden, wie wir unsere Lehre verbessern können. Das ist eine Frage, die ich mich insbesondere in meiner Dissertation auseinandergesetzt habe. Ich habe mir Gedanken darüber gemacht, okay, wenn ich diese verschiedenen Lernarrangements habe und beispielsweise in einem Lernarrangement ein E-Lecture einsetze und ein Web-based Training und darunter liegt vielleicht noch irgendein Lernmanagementsystem, bieten mir diese verschiedenen Informationssysteme doch Datenpunkte. Und die können mir vielleicht Aufschluss darüber geben, wie der Lernprozess vonstatten geht und ob der so vonstatten geht, wie ich das erwarte als Lehrender. Beispielsweise habe ich mir in einem Kurs, den ich anbiete, den nennt sich NetEconomy. Das ist ein Kurs, der wird weltweit angeboten. Das heißt, da sind Studierende drin aus Indonesien, Schweden, verschiedenen Hochschulen in Deutschland, unregelmäßig auch aus anderen Ländern. Beispielsweise auch Osteuropa. In diesem Kurs bieten wir beispielsweise verschiedene Arten von E-Lectures an. Normalerweise würde ich sagen, okay, ich biete jetzt diese verschiedenen Videos, stelle ich zur Verfügung und dann denke ich mir, naja, die Studierenden, die werden diese Videos sich schon angucken. Die müssen ja nachher auch irgendwie ihre Aufgaben erfüllen. Das ist eine Annahme, die kann man durchaus treffen, die sich aber in aller Regel als nicht unbedingt durchsetzungsstark herausstellt. Denn wenn man sich nämlich tatsächlich die Daten ansieht, dann findet man heraus, dass lediglich ein Drittel der Studierenden bis maximal drei Viertel der Studierenden sich die E-Lectures vollumfänglich anschauten. Das heißt, es gab, gerade beim ersten Video sieht man das sehr schön, blau dargestellt, die es vollumfänglich angesehen haben, circa 100 von 140 Studierenden. Die meisten, die sich es angesehen haben, haben tatsächlich in dem Fall tatsächlich sogar unter einer Minute nur angeschaut. Also einmal kurz reingeklickt, mal geguckt, okay, ich habe verstanden, worum es geht. Schaue ich mir weiter an. Und dieser Trend zog sich tatsächlich noch fort. Es gab dann irgendwann, stellte man dann fest, okay, es gibt eine bestimmte Anzahl an Studierenden, die das schon sehr regelmäßig machen und auch sehr systematisch machen. Aber relativ viele schauen eben auch nur unvollständig rein. Jetzt kann ich mir die Gedanken machen, okay, das habe ich jetzt beobachtet, was lerne ich jetzt daraus? In dem Fall habe ich daraus gelernt und mittlerweile auch umgesetzt, dass ich meine Videos nicht nur einfach ins Netz stellen sollte und hoffen sollte, dass die Studierenden sich das anschauen, sondern am besten ergänzen durch geeignete Interaktionselemente, wie zum Beispiel Quizzes oder, das habe ich in diesem Semester, haben wir das ausprobiert, digitale Mitschriften, was auch sehr, sehr gut funktioniert hat. Ich kann auch Datenanalyse etwas aufwendigere Art betreiben. Beispielsweise habe ich schon gerade gesagt, in dem Kurs benutzten die Studierenden ein Social Network, das ich mit aufgesetzt habe, und ich kann mir ansehen, okay, wie hat sich eigentlich die Kommunikation zwischen den Studierenden entwickelt. Wir wollten ja mit Absicht so ein globales Setting schaffen, damit sie miteinander sich auch austauschen. Also beispielsweise Gruppenarbeit, wie haben sie in der Gruppenarbeit sich ausgetauscht? Und wir konnten feststellen, dass die Interaktion zwischen den Studierenden im Laufe des Kurses zunehmend abnahm auf unserer Plattform. Irgendwann konnten wir erkennen, anhand der Gespräche, die wir parallel geführt haben, dass das zum einen daran lag, dass die Plattform in späteren Phasen als nicht sehr sinnvoll betrachtet wurde, und zum anderen, sie haben sich eine bessere Alternative gesucht. Sie wollten nämlich nicht mehr wie bei Facebook sich sozusagen asynchron miteinander halten, sondern sie suchten nach einer Alternative, wo man sich einmal trifft und dann einmal intensiv austauscht und danach wieder auseinandergeht. So etwas wie Skype oder Google Hangout zu dem Zeitpunkt noch. Also haben sie einfach Skype oder Google Hangout verwendet. So einfach ist es. Für mich zu lernen, okay, das bedeutet faktisch, das ist etwas, was ich nicht abbilde. Jetzt muss ich mir natürlich die Frage stellen, will ich das vielleicht abbilden? Will ich den Studenten vielleicht dabei helfen? Oder mit Absicht nicht. Und schließlich auch hier eine weitere Datenanalyse, die ich verwenden kann, um zum Beispiel herauszufinden, wie Studierende lernen oder wie sie es nicht machen. Ich konnte feststellen, wenn sie Studierenden beispielsweise Videos zur Verfügung gestellt haben, wo sie Videodiskussionen durchführten, also jeder hat ein 30-sekündiges Video aufgezeichnet mit einem Statement und wieder darauf konnte geantwortet werden, wieder mit einem 30-sekündigen Statement, konnte ich feststellen, dass 29% der Studierenden eigene Diskussionsbeiträge intensiv vorbereiten, aber gar nicht nach. Das heißt, sie guckten sich mehrere vorher an, um herauszufinden, okay, was muss ich jetzt genau sagen, damit es so halbwegs zum Diskussionsstrang passt. Aber sie haben keinerlei Interesse daran gezeigt, was denn tatsächlich danach passiert. Also die Diskussion an sich war nicht von Interesse, lediglich die Aufgabenerfüllung. Und 15% verfolgen lediglich die anschließende Diskussion. Das ist eigentlich auch sehr interessant, dass 15% sich nichts vorher angesehen haben. Also wenn sie zufällig zur Diskussion etwas beigetragen haben, dann lag es daran, weil es an reinem Zufall. Aber sie waren schon interessiert daran, wie verlief nochmal die Diskussion danach. Also was wurde denn auf mich geantwortet? Kann ich für mich auch erstmal nur als Daten so hinnehmen und kann ich dann überlegen, okay, passt das in meinen Lernprozess und in die Annahmen, die ich in meinen Lernprozess verbinde oder nicht? Fassen wir das Ganze ganz kurz nochmal zusammen. Leider ist dieses Slide ja verloren gegangen. Digitalisierung verändert momentan ja alle Branchen. Also es ist ja tatsächlich ein Buzzword, das durch relativ viele Ansprachen, relativ viele Workshops tatsächlich auch in Gesamtdeutschland und vor allem auch durch verschiedene Beraterbranchen wandert. Aber die Bildungsbranche verändert sich momentan, zumindest für die Hochschulen kann ich es aus persönlicher Erfahrung sehr intensiv sagen, radikal. Sie schafft vollkommen neue Strukturen und bringt plötzlich auch vollkommen neue Akteure mit ins Spiel. Beispielsweise beim Fall Udacity habe ich das ja relativ deutlich gemacht. Wir haben gerade im Technologiebereich wird man um einige Unternehmen gar nicht mehr herumkommen, sie in irgendeiner Art und Weise zu integrieren. Weil diese Technologien von diesen Unternehmen geschaffen werden. Und die sind deswegen mindestens einen Schritt vor. Es ist für Lehrende daher sehr schwer diesen Fortschritt schnell genug aufzuholen. Wir haben zudem gesehen, dass wir digitalisierte Services nutzen können, um den Lern- und auch den Lehrprozess zu verändern. Also den Lehrprozess beispielsweise, indem wir Technologien nutzen, um uns weltweit vernetzt neue Lehr-Lernmaterialien zu erstellen. Diese können wir erstmals auch international weit teilen. Das ist ja einer Grund, warum ist der OER-Hype erst jetzt so stark geworden? Warum gibt es den nicht schon seit 100 Jahren? Ja, den gab es vielleicht schon vor 100 Jahren, dass man untereinander ganz gerne mal Lehrmaterialien ausgetauscht hat und sich vielleicht auch über Lizenzen keine Gedanken gemacht hat. Aber heutzutage sind die Grenzkosten zum Austauschen von Materialien so gering, weil ich übers Internet ja einfach nur etwas online stellen muss und es kann jeder herunterladen. Das ging vor 100 Jahren noch nicht. Das ging vor 1993, vor der Entwicklung des World Wide Web nicht. Und deswegen machen wir uns heutzutage so viele Gedanken über Lizenzen und offene Weitergabe von Lehrmaterialien. Ich kann mir zudem über diese Plattform BaikuKit beispielsweise Gedanken machen, wie kann ich eigentlich auch den Lehrprozess technisch unterstützen, wie kann ich dabei helfen, dass Lehrende ihre Kurse etwas effektiver gestalten können und auch untereinander teilen können. Und schließlich kann ich diese verschiedenen Technologien, die ich einsetze, ebenfalls verwenden, um meinen Lernprozess besser zu verstehen. Also etwas, auch trotz dieser ganzen Datenpunkte ist es immer noch sehr schwer, den Lernprozess tatsächlich gut zu verstehen. Was passiert eigentlich bei den Studierenden? Was machen die Lernenden eigentlich mit den ganzen Materialien, die wir ihnen geben? Und nutzen sie in der Art, wie ich das als Lehrender tatsächlich auch vorsehe, wie ich mir das gedacht habe. Und in aller Regel ist es nicht so. Daher danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es war trotzdem, dass ich abgeweicht bin von Webtechnologie und Training, trotzdem ganz interessant. Vielen Dank.
Der hier mäßig erscheinende Applaus ist nur dem technischen Equipment geschuldet. Und es entspannt sich noch eine interessante Diskussion. Die von Herrn Rothe erwähnten Links finden Sie übrigens in den Informationen zu dieser Folge. Nach einer kleinen Netzwerk- und Stärkungspause kam der zweite Teil unserer Veranstaltung. Ich habe versucht, die Teilnehmer und Teilnehmerinnen für die Welt der Podcasts zu begeistern. Podcasten ist übrigens auch das Thema eines Workshops der Gabal-Regionalgruppe Berlin-Brandenburg, und zwar am 28. März. Am 9. Mai 2017 findet der nächste Gabal-Abend in Berlin statt. Unser Thema lautet dann Konsens. Und wir konnten dafür Josef Maywald als Referent gewinnen. Der Psychologe und Weiterbildungstrainer plädiert für smarten Konsens. Interessant? Dann seien Sie live im Mai dabei. Wir freuen uns auf Sie. Infos dazu und auch zu vergangenen Veranstaltungen finden Sie auf www.gabal-berlin.de. Mein Name ist Brigitte Hagedorn. Vielen Dank fürs Zuhören und eine gute Zeit.
Vielen Dank fürs Zuhören. Sie hörten eine Produktion der Werkstatt für Audiobeiträge, www.audiobeiträge.de. audiobeiträge.de.